Mal das gehört habe. Aber was ihr schafft, das finde ich phänomenal, mich in die Gegenwart Gottes zu tragen, ist ja auch der Sinn von Lobpreis und Anbetung. Und das finde ich super. Ich bin total begeistert. Und was ich auch ganz toll finde, Männer stehen da. Das hat mich richtig gefreut. Neue Männer braucht das Land, ja. Und ich bin eigentlich erst dann richtig glücklich, wenn ich auch Männer in der Kinderstunde sehe, ja. Wisst ihr, wie das ist, wenn ihr als Männer zu kleinen Jungs und Mädchen eine Geschichte aus der Bibel vorlest, wie die mit großen Augen an deinen Lippen hängen? Das ist fantastisch, das ist wunderschön, ja. Wir sollten das Feld nicht immer nur den Frauen überlassen, wir sollten einfach die Dinge in die Hand nehmen. Und deswegen freue ich mich für jeden Mann, der echt aktiv ist. Ja, strengt euch an, sprecht unsere Kindermitarbeiter an. Wie könnte ich da teilwerden? Was könnte ich da tun? Ich sag euch, es ist phänomenal. Ich bin heute hier, weil ich stehe hier und kann nicht anders. Also es ist nicht so, dass ich hier bin, weil die Pastoren in Urlaub sind und ich mache hier die Vertretung, sondern es ist ganz anders. Ich habe nämlich vor über einem halben Jahr beschlossen, meine übliche Zurückhaltung einfach mal ein bisschen hinten anzustellen und gesagt, ich möchte predigen über ein Thema, das mich schon 8 Jahre lang umtreibt. Und das ist mir ganz arg wichtig gewesen und deswegen ist dieser Termin zuerst gestanden. Ja? Und dann kam die Kindersegnung dazu, was mich jetzt in die innere Not gebracht hat, wie bringe ich jetzt die beiden Dinge zusammen? Ja, und da fiel mir dann ein, am Ende meines Studiums, da hat unser Soziologieprofessor zu uns etwas ganz Merkwürdiges gesagt, beziehungsweise er hat eine Frage gestellt. Er meinte nämlich, ihr werdet jetzt fertig als junge Architekten, was ist euch total wichtig? Was ist für euch jetzt richtig wichtig? Was wollt ihr mitnehmen in diese Welt? Und dann haben wir geschwafelt von Kunst und Architektur und Schaffen und tralala. Und dann grinste er uns plötzlich an und sagte, Kinder, wenn ihr keine Kinder habt, dann nützt das alles nichts. Ja, damals habe ich gedacht, naja, ein Spinner, nicht? Also was soll der Quatsch, ja? Jetzt mit 60 Jahren und Vater von 3 erwachsenen Kindern, muss ich sagen, der hatte recht. Ohne Kinder ist alles sinnlos. Und deswegen ist die folgende Predigt, die jetzt eigentlich nicht unbedingt was mit Kindersegnung zu tun hat, nämlich die eine Predigt sein wird, wo es um innere Befindlichkeiten geht, ist gerade für junge Eltern gut. Ich habe dieses Thema leider erst auf den Radar bekommen, als ich schon so alt war, dass meine Kinder schon weit über die Teenagerzeit hinaus waren, habe ich dann geärgert, dass ich das nicht vorher gewusst habe. Ihr als junge Eltern habt jetzt echt die Chance, das Thema euch mal zu Gemüte zu führen und zu überlegen, ob nicht an der einen oder anderen Stelle eine Korrektur angebracht wäre. Das tut euch persönlich gut und wird euren Kindern gut tun. Keine Angst, die Älteren unter uns brauchen auch nicht denken, dann ist das ja nichts für mich, im Gegenteil. Für euch ist das Motto, es ist nie zu spät. Es gibt für Gott keinen zu spät. Wir beschäftigen uns um das Thema Bitterkeit, Ursache und Wirkung. Bitterkeit, ein Thema, wo man denken sollte, unter Christen kommt das ja gar nicht vor, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie viele von uns mit unvergebener Schuld zu kämpfen haben und eine tiefe innere Bitterkeit mit sich rumtragen. Die nächste Folie zeigt uns Hebräer 12, Vers 15, und da steht, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse, euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Die Bibel kennt das Thema, Wurzel der Bitterkeit. Die nächste Folie. Wurzeln sitzen ganz, ganz tief. Es wird hier ein Bild aus der Landwirtschaft benutzt. Das hat Tradition im alten Israel gehabt und im vorderen Orient. Wurzeln sitzen oft tief und vergiftete Wurzeln bringen ungute Früchte. Jesus selber hat schon mal von diesem Baum geredet, der keine guten Frucht bringt und hat gesagt, wenn das nichts wird mit dem Baum, dann müsste man den umhauen. Ja, so radikal werden wir heute nicht zu Werke gehen. Aber Bäume mit schlechten Früchten sind eigentlich keine gute Sache. Und das hat was mit den Wurzeln zu tun, die wir hier auf dem Bild so anschaulich sehen. Also ich meine, ich komme ja aus dem Bauwesen, ich kenne das Spielchen, ja, wenn im Garten der Kunden dann so ein Baum vor sich hinkümmert, ist in der Regel ein Zementsack da verbuddelt, den man nicht wegschaffen wollte. Oder wenn ein schöner alter Baum, über den sich viele Nachbarn schon jahrzehntelang streiten, plötzlich so vor sich hinkümmert, ist in der Regel ein Kupfernagel irgendwo in eine Wurzel reingehauen worden. Das bringt so einen Baum dann auch mal um. Ja. Wurzeln der Bitterkeit, ich finde, das ist ein schönes Bild. Wurzeln, wie gesagt, gehen tief, versorgen die oberen Teile vom Baum mit Nahrung und dann entsprechend wächst Gutes oder Schlechtes, je nachdem, wie es mit den Wurzeln bestellt ist. Bittere Wurzeln haben echt ein Problem, ein Thema, das ist nämlich tückisch, dass sie uns selber zur Last werden. Ja? Wenn ich bitter werde, dann habe ich am Ende eine Last, ich werde verunreinigt. Und das Schlimmste an der Sache ist, wie der Bibelvers vorher uns gezeigt hat, bittere Wurzeln, die verführen uns dazu, selber Gift und Galle zu verspritzen. Ja? Bittere Menschen verspritzen Gift und Galle. Sie sind ganz oft kein angenehmes Gegenüber. Kennt ihr das? Solche Menschen, die echt, wenn sie nur den Mund aufmachen, nur Negatives von sich geben, in deren Gegenwart fühlt man sich in der Regel nicht wohl. Wie entstehen jetzt bittere Wurzeln? Bitterkeit entsteht immer dann, wenn wir Ärger, Wut, Enttäuschungen oder Verletzungen herunterschlucken und nicht verarbeiten. Wir sagen dann zum Beispiel so Dinge wie, wir sind sauer. Finde ich super interessant, diese Aussage. Wir sind sauer. Was heißt denn das? Das heißt, da bildet sich Magensäure, ja. Das ist tatsächlich so, dass unser Körper reagiert. Ja, es bildet sich Magensäure und bittere Menschen haben ganz oft, wenn man mal hinschaut, sehr viel Magen- und Darmprobleme. Andere sagen, ich koche. Ja, die kriegen einen hochroten Kopf, die haben dann Bluthochdruck. Ja. Es gab mal ein ganz tolles Buch, ist mittlerweile leider nicht mehr erhältlich, Macmillan, vermeidbare Krankheiten, das war sehr spannend. Der hat dann die Zusammenhänge zwischen negativen inneren Entwicklungen und der körperlichen Gesundheit gezogen und der hat darauf hingewiesen, dass wenn wir bittere Wurzeln haben, unvergebene Schuld mit uns rumtragen, dass wir dann von innen her vergiften und dann auch tatsächlich krank werden. Was auf jeden Fall passiert, wenn wir schwere Verluste und Enttäuschungen nicht gut verarbeiten, dann entstehen eben diese bitteren Wurzeln und die beeinflussen unser Umfeld echt negativ. Deswegen, bittere Menschen reden auch schlecht über andere. Sie können irgendwie dann gar nicht anders, oft über gerade die Menschen, die sie verletzt haben oder über Menschen, die so ähnlich sind. Ja. Oder sie reden auch bitter über Gott, ja, dem sie oft die Schuld für ihr Unglück zuweisen. Bittere Menschen sind oft zynisch, manchmal sarkastisch bis hin zu Unerträglichkeit. Ich hatte schon mal hier erzählt, dass ich aus einem Alkoholikerhaushalt stamme und selber mit Alkohol Probleme hatte, so in den 20er Jahren. Und da bin ich auch sehr, sehr zynisch geworden. Es war so schlimm, dass ich Menschen, die ich eigentlich liebte, mit wenigen Worten so tief verletzt habe, dass die gezuckt haben. Ja? Ich habe das richtig gesehen und dann habe ich gemerkt, Mist, aber das Dumme ist, du kannst die Worte nicht wieder zurückholen. Die einmal raus sind, die sind draußen, ja. Dann kannst du nur noch dich entschuldigen und versuchen, mit Gottes Hilfe Dinge in Ordnung zu bringen. Ein schönes Beispiel ist, finden wir in der Bibel im Buch Ruth. Da geht es um Naomi, die mit ihrem Mann Elimelech ausgewandert ist von Israel aufgrund einer Hungersnot. Sie sind nach Moab ausgewandert, übrigens die erste Immigrantengeschichte, ist also eigentlich höchst aktuell, ja, das waren die ersten Immigranten, die dann ausgewandert sind nach Moab. Sie lebte dort mit ihrem Mann und, als Ausländer. Und interessanterweise haben die Moabiter sie aufgenommen, obwohl immer so eine Rivalität zwischen Israel und Moab bestand. Sie haben also Naomi und ihren Mann aufgenommen und sie mit Essen versorgt. Aber leider ist in diesem fremden Land der Mann gestorben und später sogar noch alle beiden Söhne. Und das war in der damaligen Kultur eine ganz extreme Situation. Der Versorger der Familie war immer der Mann. Und wenn der Mann gestorben ist, dann musste der älteste Sohn die Verantwortung übernehmen. Oder ein Sohn musste dann die Versorgung der Mutter übernehmen. Und ihr waren jetzt alle Versorger weggestorben. Wie wichtig das war, können wir übrigens auch sehen, dass Jesus am Kreuz, ja, eins der letzten Worte, die er gesagt hat, ich glaube, das war das vorletzte, da hat er sich darum gekümmert, dass seine Mutter versorgt wird. Er sagte nämlich zu Johannes, Johannes, siehe da deine Mutter. Mutter, siehe da dein Sohn. Damit hat er geregelt, dass Johannes sich nach seinem Tod um die Mutter kümmert. Also es war in dieser Kultur extrem wichtig. Es gab nämlich keine Sozialversicherung, müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Keine Krankenkasse und kein gar nichts. Und jetzt stirbt der Naomi alles weg. Wir können uns vorstellen, wie sie sich gefühlt hat. Und in dieser Not kehrt Naomi in Begleitung ihrer Schwiegertochter Ruth zurück nach Israel. Und als sie dort in Israel ankommt, die Frauen von Bethlehem waren ganz froh und begeistert, sie wiederzusehen, da sagt sie ihnen etwas sehr Seltsames. Sie sagt ihnen nämlich, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, denn der Herr hat mir viel Bitteres angetan. Was heißt das? Naomi, der Name Naomi, bedeutet angenehm, freundlich. Die Eltern von ihr haben ihr diesen wunderschönen Namen gegeben, in der Hoffnung, dass das wahr wird in ihrem Leben, dass sie ein angenehmer, freundlicher, fröhlicher Mensch wird. Mara hingegen heißt Bitterkeit. Das Interessante ist, dass auf dem Weg zwischen Israel und Moab, da gab es einen Brunnen. Die Israeliten haben diesen Brunnen gefunden auf ihrer Wüstenwanderung, wo sie fast am Verdursten waren und mussten leider feststellen, dass das Wasser von diesem Brunnen bitter ist. Und deswegen heißt Mara, heißt Bitterkeit. Also Naomi hat sich verwandelt von einem fröhlichen, angenehmen Menschen zu einem Menschen, der bei sich selber sagt, ich bin die personifizierte Bitterkeit. Nebenbei, ich bin immer begeistert von den Details. Manche denken ja, die Bibel ist ein Märchenbuch. Aber wenn ich dann sehe, wie detailreich das Ganze gestrickt ist, ich meine, die Naomi, die ist wahrscheinlich auf dem Weg nach oder von Moab nach Israel an diesem Brunnen vorbeigekommen. Ja, und deswegen kam sie vielleicht erst überhaupt auf die Idee, sich Mara zu nennen. Aber was das Furchtbare eigentlich an dieser Sache ist, dass wir hier ganz klar sehen, die Bitterkeit, die in Naomi entstanden ist und die dazu geführt hat, dass sie sich selber Mara nennt und dass sie tatsächlich Gott die Schuld in die Schuhe schiebt für alles, was ihr passiert ist. Da ist überhaupt gar nicht die Rede davon, warum sind die eigentlich ins Ausland gegangen, wäre es nicht besser gewesen, wenn sie in Israel geblieben wären und so weiter. Was ist eigentlich ihr Anteil von der Geschichte, wo haben sie vielleicht selber auch mitgewirkt zu ihrem Unglück und so weiter. Nee, das ist dann am Ende alles Gott, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, dann sind wir Menschen so gestrickt, dann ziehen wir uns den Stiefel an, wenn es schlecht läuft, dann geben wir Gott die Schuld für alles. Sie war also so sehr verbittert, dass sie den Allmächtigen beschuldigt hat, er hätte ihr viel Bitterkeit angetan. Wir neigen, wie gesagt, immer wieder dazu, wenn wir schwere Dinge erleben und Schicksalsschläge, wir neigen schon leicht dazu als Menschen, das ist irgendwo auch menschlich, anderen und vor allen Dingen auch Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das Schöne an der Geschichte ist aber, und das macht mich so froh, dass Naomi in diesem Schmerz und in dieser Bitterkeit nicht verhaftet geblieben ist. Durch die Liebe von ihrer Schwiegertochter Ruth, ja, deswegen heißt es auch das Buch Ruth, ja, da konnte sie Gott ganz neu beschenken und sie von der Bitterkeit befreien. Es ist eine wirklich ergreifende Geschichte, wie Gott das tut. Diese Schwiegertochter hilft ihrer Schwiegermutter aus dieser Bitterkeit heraus. Ich kann das im Einzelnen gar nicht wiedergeben. Ihr müsst sie wirklich mal im gesamten Zusammenhang lesen. Dann seid ihr wirklich von den Socken, mit welcher Liebe und Barmherzigkeit Gott mit und über die Ruth mit dieser Naomi verhandelt und am Ende für sie sorgt. Es läuft nämlich so, dass die Ruth durch eine Leviratsehe, die Details kann ich euch nicht verraten, nicht hier ausbreiten, zu einem Kind kommt. Und dieses Kind wird offiziell als Kind von Naomi anerkannt. Somit hat sie einen männlichen Nachfahren und ihre Familie geht nicht unter, sondern ihre Familiengeschichte kann weitergehen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott solche Dinge eigentlich handelt. Ja? Es ist nämlich so, dass die Israeliten eigentlich eine Regel hatten. Sie durften keine Moabiter zur Frau nehmen, keine Moabiterinnen. Ja? Und zwar, weil auf der Wüstenwanderung die Moabiter den Israeliten Brot und Wasser verweigert haben, weil sie sie nicht unterstützt haben. Deswegen hat Gott beschlossen, die dürfen nie in mein Volk einheiraten. Und immer wieder gab es auch Auseinandersetzungen, das finden wir im Buch Nehemia, dass also das als Frevel angesehen wurde, wenn die Israeliten moabitische Frauen geheiratet haben. Und jetzt kommt die Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter, ja. Und wenn ihr die Geschichte lest, dann werdet ihr sehen, dass diese Ruth eine unglaublich liebevolle Frau ist, super treu zu ihrer Schwiegermutter. Sie hat sich zu dem Gott Israels bekannt und hat gesagt, dein Gott soll auch mein Gott sein. Und sie hat einen untadeligen Lebenswandel an den Tag gelegt. So sehr, dass Boas von ihr so beeindruckt war, dass er beschlossen hatte, sie zu heiraten. Und die Ältesten in Israel haben das akzeptiert. Das ist für mich auch eine Geschichte, dass die Israeliten, die Juden, eine merkwürdige, für uns merkwürdige Art haben. Sie sind nicht so dogmatisch. Ja? Gott hat ja gesagt, wir dürfen keine Moabiter heiraten, also es gibt keine Ausnahme, zack, aus, Ende. Ja? Und dann, na, so sind wir auch oft, ja? auch als Deutsche sind wir so gestrickt. Ja? Das ist die Regel, die muss eingehalten werden, koste es, was es wolle. Und hier gucken die sich das an, die Ältesten unter dem Tor, mit denen Boas verhandelt hatte, ob er diese Frau heiraten kann. Da ging es auch noch um andere Geschichten, die will ich jetzt nicht ausführen. Aber die Ältesten haben gesehen, den Lebenswandel von der Ruth, die haben ihre tiefe innere Überzeugung gesehen, dass sie dem Gott Israels nachfolgen möchte, ihre alten Götter aufgeben möchte, und die haben die Frau dann in ihre Volksgemeinschaft aufgenommen. Ein unglaublicher Vorgang. Und da habe ich dann so gemerkt, ja, Gott ist auch so. Ich sage immer, Gott ist kein Beamter. Ja? Da ist nicht so sture Regel und wenn das nicht klappt, nein. Bei Gott gibt es immer wieder einen Neuanfang. Ich sage ja oft, Gott ist so ein bisschen wie ein Navigationsgerät. Ja? Also wenn du dich verfährst, ne, dann sagt da so eine freundliche Stimme, bei der nächsten Gelegenheit umdrehen. Bei der nächsten Gelegenheit umdrehen. Und irgendwann sagt sie, neue Route. Ja? Und ich finde das so herrlich, weil die sagt nicht, du Blödmann, warum bist du jetzt nicht rechts abgebogen? Bieg jetzt links ab, gefälligst, sonst wird es nichts mehr. Die sagt dann einfach nur, neue Route. Und so ist Gott mit uns und so hat er hier mit der Naomi auch gearbeitet. Aber, wie gesagt, Naomi musste durch dieses Tal der Bitterkeit durchgehen. Ein anderes Beispiel finden wir auch in der Bibel. Das ist nämlich, wie Hiob mit seinen Schicksalsschlägen umgegangen ist. Die Bibelkenner unter uns wissen wir ja, dass Hiob alles verloren hat. Hab, Gut, die Frau, die Kinder. Also der hat extremste Verluste erlitten. Und trotzdem sagt er, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Trotzdem bleibt er in der Anbetung Gottes. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich all das erlebt hätte, ob ich dann noch an Gott glauben würde, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das ist unmenschlich, übermenschlich. Das schaffen wir eigentlich gar nicht. Außer wenn er uns die Kraft dazu gibt und das Licht dazu gibt. Ja. Von natürlicher Weise können wir das nicht. Aber es ist eben, und es zeigt, es geht auch anders. Die Frage ist, was will ich? Ja? Will ich mich zurückziehen wie Naomi und in Bitterkeit versinken? Oder möchte ich an den Dingen versuchen zu erkennen, wo ist da Gottes Linie, wo ist da seine Gegenwart? Wie kann es weitergehen? Will ich eher wie Hiob enden oder eher wie Naomi in der Phase, bevor sie noch nicht heil gemacht wurde? Ja, die Frage ist, unverarbeitete Verletzungen, Enttäuschungen und Verluste, die lassen eben in uns diese bitteren Wurzeln entstehen. Ich möchte mal ganz deutlich sagen, bittere Wurzeln sind nicht die schlimmen Dinge, die uns angetan werden. Oder die wir erlebt haben oder Verluste, die wir erlitten haben. Das sind nicht die bitteren Wurzeln. Die bittere Wurzel, das ist einzig und allein unsere falsche Reaktion darauf. Ja? Unsere falsche Reaktion auf diese negativen Dinge. Das sind die verdammenden Verurteilungen, die wir dann an den Tag legen. Entweder über Menschen oder über Gott. Und das ist auch allzu oft die Weigerung, jemand anderem zu vergeben. Ich meine, das ist nicht leicht, jemandem was zu vergeben. Und wenn die Tat wirklich sehr, sehr schlimm ist, dann auch umso schlimmer. Und ich bin definitiv nicht Freund von voreiliger Vergebung. Ich mag das nicht, wenn Christen immer so schnell und voreilig die Soße der Vergebung über alles drüber kippen. Ich bin eher dafür, dass wir uns die Dinge, die uns verletzt haben und die uns wirklich stark betroffen haben, dass wir die anschauen. Dass wir den Schmerz auch vielleicht nochmal versuchen nachzuempfinden. Aber dass wir dann Gott einladen, in diesen Schmerz hineinzukommen und Trost erbitten. Und wenn man dann ein bisschen getröstet ist, dann kann man vergeben. Vielleicht, ja. Vielleicht dauert es dann auch noch. Vielleicht braucht es einen Weg. Also, aber grundsätzlich zu sagen, ich vergebe nie, das ist ganz schlimm. Und das erzeugt bittere Wurzeln. Was machen die eigentlich mit uns? Sie infizieren unser Denken mit bestimmten Haltungen. Zum Beispiel Verurteilungen im Denken und im Reden. Was meine ich damit? Wenn wir dann zum Beispiel zu dem Schluss kommen, nie hatte der Vater Zeit für mich. Ich habe immer das Gefühl, die Mutter hat nie Zeit für mich gehabt. Ich bin immer schlecht behandelt worden. Ich bin immer benachteiligt worden. Ich habe immer nichts abgekriegt. Meine Geschwister hatten es viel besser wie ich. Ja? Das sind Verurteilungen im Denken und im Reden. Und wenn solche Dinge in dir Raum gewinnen, dann werden die auch ihre Früchte noch nach sich ziehen. Dann wird es also schlimmer werden. Oder wir entwickeln negative Erwartungen. Ja? So nach dem Motto, ich bin sowieso immer der Verlierer. Für mich hat sowieso nie jemand Zeit. Meine Meinung ist echt überhaupt nicht gefragt. Oder andere sagen, Männer wollen immer nur das eine oder das andere. Frauen wollen immer nur einen beherrschen. Kann man auch sich als negative Erwartung an den Tag legen. Oder ich werde sowieso krank. Also einer hat mir sogar gesagt, ich werde sowieso früh sterben. Wenn wir das oft genug sagen, dann wird es irgendwann glatt noch wahr. Weil wir es immer sagen. Es kann aber auch sein, dass wir ein sogenanntes steinernes Herz entwickeln. Wir haben hier am Altarschmuck ein schönes Herz, ja. Das ist, ja, das kann dann so aussehen, ne? Hart wie Stein, umwuchert von den ganzen bitteren Wurzeln, ja. Und ich wundere mich, warum ich nicht mal an meine Gefühle rankomme. Hallo, ihr Männer? Alles in Ordnung? Kommt ihr an eure Gefühle ran? Die vom Anbetungsteam offensichtlich wohl, das habe ich gespürt. Ja, wenn wir ein steinernes Herz haben, dann kommt da niemand mehr ran. Wir machen uns hart, nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, kennt ihr sowas? Ich werde nie wieder weinen. Ich werde keine Gefühle mehr zulassen. Ja, wenn du davon betroffen bist, habe ich ein gutes Thema. Dann schau dir mal die Jahreslosung an. Da heißt es, ein neues Herz will ich euch geben, ein fleischernes Herz möchte ich euch geben, ein lebendiges Herz. Wenn du denkst, hier ist alles tot und eiskalt und steinhart, dann bist du so ein Mensch, der da echt Befreiung braucht. Eine andere Wirkung von bitteren Wurzeln, das sind innere Schwüre. Ja? Wir beschließen in unserem Herzen Dinge, wie zum Beispiel, ich lasse mich nie wieder von einer Frau beherrschen. Andere sagen, ich will nie Kinder bekommen. Oder ich werde nie wieder weinen. Ich werde nie meine Gefühle zeigen. Ja? Oder manche sagen, ich werde es allen zeigen. Ich werde es allen beweisen, dass ich alleine klarkomme. Und manche sagen, ich werde beweisen, dass ich ein Recht habe zu leben. Das sind innere Schwüre, die uns binden und unsere Verhaltensweisen heute festlegen und wir können oft aus bestimmten Bahnen und Schienen nicht mehr raus, weil wir schon zum Teil in der Kindheit bestimmte Beschlüsse gefasst haben, an die wir jetzt regelrecht gebunden sind. Und ein letztes, allzu oft werden wir durch diese bitteren Wurzeln auch selber zum Täter und das ist dann sehr traurig. Wir tun oft genau das, was wir verurteilen. Eltern schlagen zum Beispiel in Stresssituationen ihre Kinder, obwohl sie sich ganz fest vorgenommen haben, niemals so wie ihre eigenen Eltern zu reagieren. Und plötzlich finden sie sich selber in Ausnahmesituationen wieder machen genau das, was sie verurteilen. Erinnert mich ein bisschen an Paulus, wo er sagt, ich elendiger Mensch, wer wird mich retten? Ja, und der dann ausführt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, aber das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich bin ja immer ein Freund von praktischen Dingen, weil so eine schöne Predigt, wo alle hinterher nicken, ja, und dann nach Hause gehen, finde ich irgendwie doof. Ich habe euch deswegen ein paar Beispiele mitgebracht. Die sind für euren persönlichen Gebrauch und ich möchte nicht, dass sie aufgezeichnet und in die Landschaft verbreitet werden. Also von daher, nehmt das so für euch. Petra und ich, wir sitzen eines Tages mit ganz lieben Gästen zusammen. Wir haben einen sehr schönen Abend gehabt, nette Gespräche. Und zum Abschluss meinte Petra dann, lass uns doch noch miteinander beten. Ich habe dann gesagt, ja, also, wer Lust hat zu beten, der kann das gerne tun. Ich selber habe keine Lust. Und ich dachte, ich hätte das ganz nett gesagt, aber es kam so an, wie es ankommen musste. Es war so eine ganz kalte Dusche. Ganz peinliches Schweigen setzte ein. Und ich war allen Ernstes der Meinung, ich hätte das ohne Hintergedanken ganz nett und ganz lieb gesagt. Und da war ein junger Bruder. Und das war so toll, dieser junge Kerl, der hatte den Mut zu sagen, also das war jetzt irgendwie nicht in Ordnung haben. Das war irgendwie lieblos. Ich meine, ich war damals immerhin Ältester in der Gemeinde, nicht? Und dieser junge Kerl tritt mir auf die Füße. Und ich finde das großartig, bin ihm heute noch dankbar. In diesem Moment musste ich mich aber entscheiden. Wenn ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt darauf eingehe, dann werde ich seziert. Ja, dann sitzen die alle da und das geht bestimmt nicht gut aus für mich. Dann habe ich überlegt, quassel ich den armen Kerl jetzt in Grund und Boden oder stelle ich mich der Geschichte? Und dann dachte ich so an Paulus, sterben ist mir Gewinn. Dann habe ich beschlossen, okay, dann sterbe ich lieber gleich hier und jetzt und habe dann gefragt, wie meinst du das? Und dann ging es auch sofort los, ja. Alle sind da über mich hergefallen und ganz klar, Harm, was du da angestellt hast, war unter aller Würde und überhaupt. Und Petra ist jetzt ganz und gar verletzt. Und dann musste ich mich dem stellen, dann haben wir geredet und dann kam raus, warum ich eigentlich so komisch reagiert habe. Da war nämlich eine bittere Wurzel in meinem Leben. Meine Petra, die wollte immer aus mir einen ganz super tollen, frommen Christen machen, ja. Und sie hatte auch ganz bestimmte Vorstellungen, wie das aussieht, ja. So morgens sich hinsetzen und stille Zeit machen und tralala, ja. Aber A, bin ich überhaupt gar kein typischer Christ. Ich bin aus einer Heidenfamilie gekommen und sehe manchmal die Dinge etwas unbefangener und anders. Und B, bin ich auch nicht der kontemplative Typ. Ich bin so der Typ, der beim Laufen betet, ja. Und hin und her und im Kampf erst merkt, wohin die Reise geht oder mit von Gott dann auch Anregungen bekomme. Ich bin eben nicht dieser Typ. Und ich habe mich von Petra immer manipuliert gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, die will mich zu was machen, was ich gar nicht bin. Und ich bin meine Teenie-Zeit war in den 70ern und da gab es im Stern immer so einen netten kleinen Comic, das war der Papan, ja. Und der Papan, der hatte immer nur eins im Sinn, er musste verhindern, dass die Frauen über ihn herrschen. Er war nämlich der selbstbestimmte Mann und ich war auch so ein Papan, ne? Also ich war selbstbestimmt, meine Frau darf mich nicht manipulieren. Ja, ich musste an diesem Tag Buße tun, Petra um Vergebung bitten, dass ich sie verletzt habe. Ich durfte an diesem Tag auch zum ersten Mal wahrnehmen, was mich eigentlich verletzt hat. Das war auch wichtig, das wahrzunehmen, was mich eigentlich an der Sache so gestört hat. Ja? Nämlich, dass sie mich zu etwas machen wollte, was ich gar nicht wollte. Für mich war das ganz schwer, weil der Umgang mit Gefühlen war für mich vollkommen ungewohnt. Ja? Ich weiß, oder ich denke mal, den meisten Männern geht es so. Ja? Umgang mit Gefühlen ist nicht das, was wir beigebracht bekommen haben, obwohl wir komischerweise fast nur von Frauen erzogen werden. Aber wie wir als Mann mit unseren Gefühlen umgehen sollen, ich habe es nicht mitgekriegt. Ich musste dann meine innere Haltung aufgeben und Gott bitten, mir eine neue Haltung zu schenken. Und das ist wirklich passiert. Nachdem ich also Petra um Vergebung gebeten habe, nachdem ich Gott gebeten habe, meine innere Haltung zu ändern, wurde sie tatsächlich anders, so dass ich heute ganz locker wieder sagen kann, komm, lass uns doch noch zusammen beten. Hört sich vielleicht für eine Kleinigkeit an für manche einen, aber für mich war das ein ganz wichtiger Punkt und ich könnte noch viel mehr Dinge aus meinem Leben erzählen. Aber ich möchte euch einfach mal auch noch andere Beispiele bringen aus meiner Seelsorgepraxis. Eine junge Mutter hat zum Beispiel unter Tränen berichtet, dass sie ihre Kinder eigentlich immer gut behandeln wollte. Aber sie hatte dann feststellen müssen, wenn sie unter Stress geraten ist, dann hat sie ihre Kinder oft geschlagen. Und dabei hatte sie sich das so fest vorgenommen, das niemals zu machen. Im Gespräch mit ihr kam dann heraus, dass ihre Eltern abends oft weggegangen sind und die Kinder allein gelassen haben. Dann gab es natürlich meist Remi-Demi. Die Eltern kamen nach Hause und hatten keine Lust, sich auseinanderzusetzen, wer wann was wie wo angefangen hat und wer Schuld hat. Die sind einfach durch die Zimmer und haben alle Kinder verdroschen. Fertig. Es trifft immer den Richtigen und aus die Maus. Aber was hat das mit so einem kleinen Mädchen gemacht? Die war vollkommen verunsichert. Die Angst, stellt euch mal die Angst vor. Du weißt genau, jetzt ist der dran, dann der und dann komme ich. Was das mit einem macht, das ist unglaublich tief. Und diese Ungerechtigkeit, ja, ich habe doch gar nichts gemacht und kriege trotzdem Dresche. Und da hat sie ihre Eltern dafür verurteilt und verachtet, dass sie so mit ihr umgegangen sind. Und blöderweise findet sie sich plötzlich wieder, dass sie selber genau das tut, was sie verurteilt. Ja. Sie hat gar nicht gemerkt, dass da eine bittere Wurzel in ihr immer noch drin steckt, die sie ganz gut unter Kontrolle hat in der Regel. Aber in dem Moment, wo du die Kontrolle verlierst, und das ist ja das Geheimnis von Kindern, ja, sie bringen dich immer nicht an die Grenze, sie bringen dich in der Regel über die Grenze. Ja. Und dann funktionieren deine guten Vorsätze eben nicht mehr. Dann reagierst du genau so, wie du das als Muster kennengelernt hast. Ja, und mit Verlaub, ich bin mal so frei, auch in unserer Gemeindesituation gibt es dafür genug Beispiele über Wurzeln der Bitterkeit. Ihr wisst ja, wir sind durch eine große Krise gegangen und im Verlauf der Zeit, da sind viele Verletzungen passiert, sehr viele Verletzungen. Viele sind nicht gut verarbeitet worden, sie haben Wurzeln der Bitterkeit hinterlassen, Wurzeln der Bitterkeit, die nicht gut bearbeitet worden sind. Und die Folgen davon waren und sind es teilweise heute noch, sehr bittere E-Mails, die hin und her gingen. Und die haben dann weitere Verletzungen nach sich gezogen. Seht ihr den Zusammenhang mit dem Hebräer-Vers? Wurzeln der Bitterkeit, die uns zur Last werden und später andere vergiften. Hier ist genau das wahr geworden. Ich kann es ehrlich gesagt gut verstehen, dass viele das Gefühl hatten, es ändert sich ja nichts, ich kann sowieso sagen, was ich will, auf mich hört eh keiner. Und ich kann auch gut verstehen, wenn man dann nicht mehr so nette Worte findet. Kann ich ehrlich gesagt verstehen. Das habe ich auch öfter mal kundgetan. Aber was nicht gut ist, wenn ich dabei stehen bleibe. Also es ist für mich gar kein Problem, wenn dann einer auf den Tisch haut und so richtig wüst wird, ja. Wenn ich mir dann mal überlege, was genau hat ihn eigentlich zu dieser Verzweiflungstat getrieben und darüber nachdenke, dann merke ich, er hat ja im Prinzip recht. Aber das Thema ist, es darf nicht eine Wurzel der Bitterkeit in uns bleiben, sodass wir immer wieder auf der Basis dieser alten Verletzungen reagieren. Ja. Mir fällt da spontan auch noch ein anderes Beispiel ein. Bei uns war es mal so, irgendwann hat Petra sich beschwert, immer bist du weg, du bist nie da. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich da so viele Jahre an dem Thema gearbeitet und war mir überhaupt gar keiner Schuld bewusst, da fängt sie auf einmal so an. Und ich denke, Jesus, was soll ich denn dazu sagen? Also fällt mir gar nichts dazu ein, ja. Und dann, und so ist das manchmal, ne, übrigens, da auf einmal kam ein Blitz vom Himmel, ein Geistesblitz und ich habe Petra gefragt, sag mal, wir setzen uns das mal hin und schlagen mal den Kalender auf und tragen mal ein, wann ich letzte Woche nicht da war. Und dann kam was ganz Erstaunliches raus. Petra war nicht da. Ja. Aber uns wurde dann auf einmal klar, es ist zwar falsch, dass ich nie da, dass ich immer weg war, aber Petra hat das so empfunden. Sie hat das Gefühl gehabt, wie sie es damals gehabt hat, als ich immer weg war. Ich habe sie also in Zeiten unserer Ehe oft allein gelassen, im Stich gelassen. Und diese bittere Wurzel hat dann dafür gesorgt, als sie dann eine ganze Woche nicht da war und mich nicht gesehen hat, hatte sie gleich das Gefühl, Harm ist nie da. Und objektiv war es falsch. Und so funktioniert das mit den bitteren Wurzeln. Und so funktioniert es auch, da rauszukommen. Dann mal innezuhalten und Gott zu fragen, wo kommt das eigentlich her? Und wenn man dann also überhaupt nichts blickt, ja, das Tolle ist, wir können uns in jeder Lebenslage an Gott wenden. Und er redet gerne zu uns. Er hilft uns gerne auf die Sprünge. Ja, wie können wir heil werden? Folie Nummer 9. Stimmt sogar. Also nicht wegen dir, wegen mir. Ja, wir finden dazu einige sehr, sehr schöne und wichtige Stellen in der Bibel, die uns auch da Rat geben. Das ist ja das Wunderbare an dieser Bibel, dass sie uns Rat in allen Lebenslagen gibt. Ja. Und dass es für alles eine Lösung gibt. Und hier steht im Hebräer 12, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Ist das nicht schön? Wir sollen die erschlafften Hände und die gelähmten Knie aufrichten. Da können wir was tun, da können wir aktiv werden. Ja? Und das Ziel ist auch klar, damit Heilung geschieht. Und das nächste, Kolosserbrief, auch eine wunderschöne Stelle. Aber jetzt ist es Zeit, alles das abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemand. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Das finde ich eine wunderschöne Stelle. Wir können dieses Alte, was uns das Alte, das Negative, die negative Art, mit Dingen umzugehen, können wir ablegen. Ja, wie Kleider. Wir müssen da nicht krampfhaft dran arbeiten. Wir müssen da nicht verhaftet bleiben. Wir können es tatsächlich ablegen. Und das ist etwas, was wir selber tun können. Ja. Die nächste Bibelstelle ist eigentlich ähnlich. Epheser 4, Vers 21. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich meine, ich bin oder meine Frau und ich, wir sind so ein bisschen Wanderer zwischen den Welten und schon haben Kontakt zu ganz vielen verschiedenen Denominationen. Und da gibt es dann so zwei Strömungen. Ja? Die einen, ich sag mal, eher so pietistisch, wortgeprägt, die sagen, man muss nur mit dem Heiland gehen, dann wird automatisch alles gut. Das stimmt ja ein Stück weit auch. Wenn man mit Jesus seinen Weg macht, dann wird vieles auf dem Weg geheilt, aber nicht alles. Ich habe auch schon Männer gesehen, die waren weit über 50, voller Verbitterung, ja, sodass uns der Hausvater in dem Haus, wo wir da ein Seminar gemacht haben, gefragt hat, wofür macht er eigentlich die Seminare? Und dann kam dieser Mann rein, vollkommen versteinert und verbittert. Und nachdem das Seminar rum war und der Mann geheilt war, also wie ich einige Lasten loswerden konnte und heil wurde, da hat er so gestrahlt, dass der Hausvater sagte, so jetzt weiß ich, warum ihr die Seminare macht. Das fand ich toll, ja. Aber so sollte es eigentlich sein. Wir sollten eigentlich heil werden, wir sollten eigentlich strahlen. Und es ist irgendwie traurig, wenn ich als Christ 40, 50 Jahre mit bitteren Wurzeln lebe, mit negativen Dingen in meinem Leben, ohne heil zu werden. Ich meine, der Nietzsche, der soll ja mal gesagt haben, ich würde ja gern an den Erlöser glauben, wenn denn die Erlösten Erlöste aussehen würden. Nach dem Motto, welch Glück ist, erlöst zu sein, ja. Solche Leute habe ich auch kennengelernt am Anfang meiner Karriere und dachte, nee, ich will kein Christ werden. Die sind mir, also das ist ja furchtbar. Ich hoffe, auf euch trifft das nicht zu. Und andere haben eine ganz andere Tendenz da. Das sind eher so die Charismatiker unter uns, die dann sagen, also ich brauche nur einen mit Vollmacht, der richtig knackig betet, so ein Powergebet und dann ist alles gut. Ja, toll. Funktioniert tatsächlich auch manchmal. Ich habe schon echte Wunder erlebt, ja, wo Drogenabhängige mit einem Schlag von der Sucht loskamen. Aber ich habe ehrlich gesagt viel mehr Menschen erlebt, die diesen Weg gehen mussten. Das Alte ablegen, Neues anziehen. Aktiv dran arbeiten, an dem Heilwerden. Und das kostet Kraft. Das kostet Kraft. Das kommt nicht von alleine. Wie kann so eine Veränderung aussehen? Was können wir denn tun? schauen wir mal durch. Wir müssen eben nicht warten, bis sich eine Situation verändert. Das ist oft zum Trugschluss. Wir denken, naja, wenn die Situation sich ändert, wird alles besser. Ja, stimmt nicht. Wir können und müssen sofort anfangen. Weiter. Wir müssen uns nicht dem Schicksal ergeben. Wir sind diesen Dingen, die uns geschehen, nicht willenlos ausgesetzt. Ja, wir sind nicht, das ist kein Kismet oder Karma oder irgendwas. Es sind schlimme Dinge, aber die kann ich mit Gottes Hilfe angehen. Nächstes Thema. Wichtig ist, jeder kann nur einen einzigen Menschen verändern. Und das bist du selber. Ja? Wir können nur einen einzigen Menschen verändern, das bin ich selber. Und wenn ich bei mir bleibe, ja, dann geht es auch in die richtige Richtung. Wenn ich immer an dem anderen rumpopel und mein Glück und Heil davon abhängig mache, dass der besser wird, dann gute Nacht. Ja? Fang bei dir an und du wirst merken, das funktioniert. Und der nächste Satz ist mir ganz wichtig. Wer Unheil ist, verbreitet Unheil. Ist euch das eigentlich klar? Wenn ihr Unheil seid, verbreitet ihr Unheil. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir heil werden, damit wir eben nicht Unheil verbreiten und so wie auch in den Beispielen geschildert, am Ende zum Täter werden. Wer Unheil ist, verbreitet Unheil. Und ich lade euch ein, werdet heil. Seht zu, arbeitet daran, dass es besser wird. Dass ihr die Dinge hinter euch lasst, dass ihr Dinge überwindet, dass die alten Kamellen euer heutiges Leben nicht bestimmen und negativ beeinflussen. Schauen wir mal weiter. Wie können denn Schritte der Veränderung ganz konkret aussehen? Wir müssen also mal erkennen, was sind zerstörende Lebensmuster und negative Auswirkungen im Heute? Was habe ich eigentlich heute für schlechte Früchte? Nächstes Thema. Wir sollten Trost für unsere verletzten Seelen erfahren. Verdrängen ist keine Lösung. Das ist auch ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass man Dinge einfach nur verdrängt, ja, und die Soße der Vergebung drüber kippt, sondern wirklich anschauen, den Schmerz nachempfinden. Nächstes Thema. Ja, das kommt dann eben auch irgendwann, wenn man dann durch gewisse Trostprozesse durch ist. Dann ist irgendwann auch dran, Vergebung auszusprechen. Eben nicht vorschnell. Und Buße tun, ein altmodisches Wort, Buße tun für die Dinge, wo ich selber zum Täter geworden bin. Wenn ich das merke, dass ich Mist gebaut habe, dann soll ich ehrlich sein vor mir selber und vor meiner Umwelt und sagen, ich habe das nicht richtig gemacht. So wie ich damals auch Petra gestehen und beichten musste, dass ich sie verachtet und verurteilt habe und sie um Vergebung gebeten habe und für meine Schuld eingetreten bin, das war Buße und da wurde es dann auch besser mit mir. Ja, und Disziplin. Disziplin ist auch ganz wichtig. Wir müssen in Gemeinschaft leben, in Offenheit. Wir sollten andere um Korrektur bitten. Wir sind oft betriebsblind. Wir merken es gar nicht, wo wir bitter sind. Wir merken gar nicht, wo negative Wurzeln uns beeinflussen. Und da ein Ohr zu haben und offen zu sein, das ist ja interessant. Wenn es einem nicht gut geht, dann zieht man sich in der Regel aus Gemeinde und Gemeinschaft zurück. Und entzieht sich dieser guten, positiven Korrektur. Und dann ist man nur noch so, dann sieht man nichts mehr. Das ist gefährlich. Halte dich an die Hirten der Herde, heißt es im Hohelied. Ja? Halte dich an die Gemeinde, auch wenn es nicht immer toll ist. Aber du kannst für dich persönlich Korrektur erfahren. Und wenn du dafür offen bist, dann wird Gott dich ganz liebevoll auf Dinge hinweisen, die nicht so ganz in Ordnung sind. Ich sage immer, Gottes Licht scheint ja in alles hinein und deckt alles auf. Aber Gottes Licht ist kein Polizeischeinwerfer, der so knallhart, gleißendes Licht, ganz hartes Licht und alles ist nackig da. Sondern Gottes Licht ist warm. Ja? Gottes Licht scheint Dinge an. Uns wird manches klar. Aber du siehst immer auch die Perspektive, dass er dir einen Weg zeigt, rauszukommen und heil zu werden. Und das ist so schön. Wir haben einen so barmherzigen Gott. Denkt nur mal an die Naomi, wie er mit ihr umgegangen ist und aus ihrer Bitterkeit plötzlich ein ganz Neues geschaffen hat. So ist unser Gott. Ja, wie kann man jetzt konkret bittere Wurzeln erkennen? Ganz kurz. Einfach, indem ich in mein Leben reinschaue und schaue, ob da ungute Früchte sind. Ja, wenn immer wieder negative Gedanken in mir hochkommen, dann ist das ein Grund. Wir müssen nicht so einen geistlich-seelischen Striptease hinlegen und hier das ganze Leben durchforsten und graben und buddeln und nach dem Motto, irgendwas wird doch dort zu finden sein. Nee, wir brauchen uns nur zu gucken, wo liegen Dinge heute bei mir nicht so ganz gut da, wo ist irgendwas faul, ja? Wo wächst ein fauler Apfel, ja? Wo bin ich immer unbarmherzig? Wann werde ich eigentlich gallig und garstig? Oder wann geht mir so innerlich dann, also hier, ne, ich fange an zu kochen auf einmal? Ja, dann frag mal, wo kommt das her? Eine ganz tolle Frage, ja. Wie gesagt, wir müssen uns nicht mit allen negativen Erfahrungen auseinandersetzen, aber wir sollten uns anschauen, wo negative Früchte sind. Ja, und die vorletzte Folie. Ja. Ach so, das ist auch noch interessant, ja. Nicht alle verletzenden Erfahrungen führen auch zu Bitterkeit. Also nicht alles, was an schlimmen Dingen passiert ist, führt zu Bitterkeit. Das ist immer geheimnisvoll. Manche Menschen sind irgendwie resistent. Es gibt auch ein Fachwort dafür, das heißt reliant. Ja. Manche Kinder stecken Dinge weg, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, ja. Das ist auch eine Gabe Gottes, manchmal ein Schutz für uns, dass wir nicht alles, was schlimm ist, uns anziehen und daraus eine bittere Wurzel entsteht. Ja, ich habe euch zwei Fragen mitgebracht, die könnten euer ungutes Lebensmuster aufspüren. Die erste wäre, gibt es Lebensmuster oder Charaktereigenschaften an deinen wichtigsten Bezugspersonen, die du abgelehnt hast oder gehasst hast und die du heute in deinem Leben wiederfindest? Also wenn du dich darüber aufgeregt hast, mein Vater hatte nie Zeit für mich und du musst feststellen, dass du jetzt ein vielbeschäftigter Manager bist und hast auch keine Zeit für deinen Sohn, dann ist das so ein Fall. Guck mal, ob da solche Dinge sind, Dinge, die du selber früher verachtet hast, abgelehnt hast und heute in deinem Leben wiederfindest. Und die nächste Frage, gibt es Verletzungen, die immer wieder hochkommen und die offensichtlich nicht richtig verarbeitet wurden? Das kleine Beispiel mit Petra und mir an der Zeit. Ja, ist so ein Ding. Das sind Verletzungen da, die sind noch nicht geheilt. Und wenn irgendwas annähernd Gleiches passiert, geht bei mir der ganze alte Film in mir los. Sofort sind die Gefühle von damals wieder da. Das ist damit gemeint. Wenn du solche Dinge in deinem Leben hast, dann wird es Zeit, an die Dinge ranzugehen. Ich würde euch empfehlen, bittet Gott um Hilfe. Ladet den Heiligen Geist ein, zu euch zu reden. Es ist so, dass manchmal Dinge im Verborgenen liegen und du kommst an die Wurzeln gar nicht ran. Und er kann aber Dinge aufdecken. In jedem Falle geht aktiv an das Ding ran. Denkt auch noch daran, Sterben ist Gewinn. Sterben ist Gewinn. Wenn ihr die Dinge den Dingen absterbt, dann werdet ihr heil werden. Ja, und nun wünsche ich euch Gottes Segen auf diesem Weg. Ja, ihr könnt übrigens auch Hilfe in Anspruch nehmen. Nach dem Gottesdienst wird hier ein Gebetsteam sein. Wer macht das heute? Ja, guck mal. Drei Leute werden hier stehen und ihr könnt, wenn euch Dinge ganz aktuell hochgekommen sind, so blitzlichtartig, dann könnt ihr einfach Hilfe in Anspruch nehmen. Und ansonsten, ja, lasst nicht locker, bis die Dinge euch nicht mehr plagen. Amen.
Ja, Harm, vielen Dank für deine Worte. Wir kommen jetzt zur dankbaren Antwort der Gemeinde auf den Dienst, den Gott im Gottesdienst an den Menschen leistet. Diese Definition zum Stichwort Kollekte habe ich im Internet gefunden. Die dankbare Antwort der Gemeinde auf den Dienst, den Gott im Gottesdienst an den Menschen leistet. Während die Beutel rumgehen, noch ganz kurz, Harm hat eben schon darauf hingewiesen, wenn euch in der Predigt Sachen jetzt bewusst geworden sind, kommt hier nach vorne, sucht euch Leute, die mit euch beten. Es ist wirklich gut, so Sachen gleich in Angriff zu nehmen und nicht erst nach Hause zu fahren, zu denken, ja, mach ich dann. Dann bete ich den Christian Stürmer ganz schnell noch nach vorne.
Genau, ich möchte dich noch ganz schnell einladen zu Next. Next ist die Gruppe der jungen Erwachsenen bei uns in der Gemeinde. Wenn ihr da Interesse habt,